denn die Schönheit oder das Besondere an OMR ist jetzt ja nicht nur die 3-4 großen Namen, sondern die Bandbreite, 700-800 Speaker, das ist ja woanders das ganze Event, also wenn wir uns nur die Speaker an. Das findest du aber nur, das, was da alles möglich ist, wenn du dich ja vor bist, mit beschäftigst und dir dann persönlich ein bisschen die Tage planst. Es macht jetzt keinen Sinn, auf irgendwelchen Events Visitenkarten einzusammeln oder jemandem wie Hallo zu sagen, nach dem Motto, ey, hier, wir haben uns mal gesehen, oder irgendwie ein Selfie zu machen. Sondern was besser ist, ist, man baut wirklich eigene Sachen und schafft damit natürlich auch Interesse an seiner Arbeit. Ja. Und das ist das, was ich versuche. In Hamburg hat den riesen Vorteil, die Messe ist mitten in der Stadt. Die ist nicht besonders groß, also es gibt in Frankfurt, Hannover, München deutlich größere Messegelände, aber die sind nicht so schön gelegen.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer. Jetzt.
In unserer heutigen Sonderfolge von Gute Leute, das Hamburg-Gespräch, ist Philipp Westermeier zu Gast. Moin, moin.
Hi Lars, moin.
Zwar bist du am 18. Februar 1979 in Essen geboren, aber da kann sich ja schon fast keiner mehr dran erinnern, denn du bist sehr schnell nach Hamburg gezogen und bewegst hier die ganze Stadt. Und dein Interesse für die digitale Welt kannst du nun maximal ausleben. Du bist Unternehmer und Digitalexperte und Gründer des OMR-Festivals. Das feiern auch wir hier wieder. Ich glaube, zum 5. oder 6. Mal sitzen wir hier in einer Sonderfolge und gucken mal, was in den nächsten Tagen auf dem Messegelände passiert. Zum 14. Mal findet die Messe statt. Und zum 10. Mal seid ihr in den Hamburger Messehallen. Du hast ja im Grunde diese Messe damals für 250 Leute eher aus privatem Interesse gemacht, weil du das für Kumpels irgendwie so machen wolltest. Kann man also sagen, dass du aus dem Hobby einen Beruf gemacht hast?
100%. Genau so ist es gekommen. Es war ja damals die ganz frühe Phase, als Internet und Online-Marketing vor allen Dingen noch recht jung war, nicht mehr ganz jung, aber da waren halt so Google und Facebook damals und so noch ganz kleine Firmen und die Menschen haben sich dafür interessiert, was man da so machen kann. Und ich war da schon tätig in der Branche, also mit einer kleinen Firma. Und dann haben die mich immer gefragt, Mensch, du kennst dich ja damit aus, kannst du mir nicht mehr helfen? Und irgendwann konnte ich mir allen helfen, die gefragt haben. Und dann habe ich gesagt, okay, bevor die mich jetzt weiter fragen, biete ich einfach mal aus dem Nichts so eine Art Seminar an und denke mir selber einen Plan aus für das Seminar und mache das in Partnerschaft mit der Hamburg Media School. Und das haben wir gemacht und dann kamen da so die ersten Leute zum Seminar. Und nach 3 Tagen Seminar, das war dann so, ne, sehr nett, sehr bunt, abends noch mit was trinken, gab es dann die Frage, sieht man sich nochmal wieder oder gibt es einen Aufbaukurs? Und hatte ich natürlich nicht vorbereitet und dachte mir, wenn die schon fragen, dann mache ich für diese Leute, also Bekannte, die mich gefragt haben, die in den Seminaren waren, auch teilweise Geschäftskunden von unserer Firma, mache ich halt so eine kleine Konferenz. Und weil das halt so war mit Freunden und Bekannten, habe ich es ein bisschen netter gemacht, ein bisschen mit Musik und ungewöhnlichen Referenten. Ja, und das hat sich dann über die Jahre so als Nebenjob entwickelt und irgendwann so 3, 4 Jahre oder 5 Jahre weiter ist es dann immer weiter größer geworden und wir haben unsere damalige Firma, nicht groß, aber immerhin 20, 25 Leute verkauft und dann war ich da mehr oder weniger raus. Ja, und dann habe ich angefangen, das Vollzeit zu machen.
Dachtest du, so in jungen Jahren Rentner werden ist auch doof?
Nee, so gut war das nicht, aber es war zumindest so, dass ich dann mich gefragt habe, was mache ich denn jetzt irgendwie? Und da war das Event halt auch schon, es war schon da, es gab diese Seminare 3, 4 Mal im Jahr, es gab eine kleine Jobbörse vielleicht und dann habe ich überlegt, Mensch, ich mache jetzt erstmal das. Kann ja mal noch was anderes kommen, aber jetzt mache ich erstmal hier ein bisschen Seminare und das Event war dann irgendwie gerade vor der Tür und dann habe ich nie wieder aufgehört.
Jetzt sind wir kurz davor. Geht das Stresslevel über die Jahre hinweg runter oder wird es einfach höher, weil du viel mehr Gefahren kennst, die passieren können? Ich weiß, irgendwann gab es mal zu wenig Bier. Da musste irgendwie in der Nacht- und Nebelaktion noch Bier organisiert werden, irgendwie so.
Ja.
Und wenn man das alles einmal erlebt hat, dann weiß man ja, was alles schieflaufen kann. Beim ersten Mal hat man da wahrscheinlich nicht dran gedacht. Wie ist es mit deinem Puls?
Doch, man wird natürlich ruhiger, weil einfach auch mehr Leute involviert sind, die man gut kennt, die auch Profis sind. Ja. Beim allerersten Mal, ich weiß noch, als wir zum ersten Mal unsere damaligen halt Seminarteilnehmer eingeladen hatten zur Konferenz, da war das ja, ich hatte das noch nie gemacht. Das war jetzt, ich kannte auch niemanden, oder der eine Konferenz gemacht und dann wusste ich jetzt, gleich kommen da Leute, wir müssen denen dann irgendwie Namensschilder geben und die da begrüßen und wahrscheinlich stellt man sich am besten vorne hin und dann, wie macht man das denn jetzt, legen wir das auf die Schüler drauf, dass sie irgendwie einen Platz finden. Das war sehr, sehr, sehr viele Unsicherheiten. Mittlerweile gibt es halt an verschiedensten Stellen Profis. Ich habe jetzt auch schon ein paar Jahre Erfahrung. Man ist natürlich angespannt. Es gibt viele Sachen, die man noch nicht kontrollieren kann. Fluglotsen, Streiks und sonst was. Aber ja, wir haben auch schon in den letzten Jahren einige Probleme geregelt. Insofern bin ich ganz entspannt eigentlich.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie die letzten zwei Tage vor der Messe so aussehen? Also wir haben ja jetzt jedes Mal in den letzten Jahren darüber gesprochen. Machst du dieses Jahr alles wie immer? Also du hast so eine Junggesellenbude, glaube ich, irgendwo.
Ja, und, genau. Ein Kumpel von mir hat eine,
um deine Kinder nicht zu stören, weil du nachts irgendwie noch aktiv bist.
Ja, auch näher an der Messe zu sein. Ziehe ich meistens so sonntags in die Bude von einem Freund in der Marktstraße, also unweit der Messehallen, und bin dann eigentlich dort und gucke mir da die Sachen an, Aufbau, Generalproben, bin einfach jetzt auch nicht mit einem unendlich vollen Stundenplan, sondern meistens ist es so wie jetzt eigentlich auch, man geht ins Büro und dann ergeben sich Sachen von alleine. Es stellen sich halt viele Fragen. Wenn ich da bin, stellen mir Leute Fragen und ich muss mich halt möglichst bereithalten für alle möglichen Themen, die geklärt werden müssen.
Wo fühlst du dich denn für verantwortlich? Weil ich meine, wie viele Leute arbeiten für dich jetzt dann, wenn die Messe losgeht?
Also mit allen Freien, also die sozusagen, wir nennen das so Crew, die bei uns mitarbeiten, schon 3.000, 4.000 oder so.
Ich kenne das ja auch, wenn wir ein maximal viel kleineres Event haben, dass ich dann aber bei bestimmten Fragen sage, habe ich keine Ahnung von, weiß ich nicht, musst du den und den fragen. Was sind denn so deine Kernthemen, die, wo du sagst, ja, da fühle ich mich verantwortlich, da sage ich nochmal Bescheid?
Also ich meine, bei uns ist es ja mittlerweile auch so, wir haben ja die Polizei und die Feuerwehr mit, wir nennen das Race Control, also eine Art Raum mit ganz vielen Monitoren, wo wir halt gucken, wie viele Leute sind auf dem Gelände, in welchen Hallen passiert was. Wo, die Messe ist ja voller Kameras, wo man halt gucken kann, was so passiert. Und das ab gewissen Eventgrößen kannst du dich dann nicht mehr alleine reinsetzen. Das heißt, all diese Themen, die da eine Rolle spielen, versuche ich natürlich zu wissen und sicherzustellen, dass wenn da dann mal die Polizei eine Frage hat, dass wir da die adäquate Auskunft haben. Und wenn die großen Kunden Fragen haben oder unsere relevantesten Besucher, da bin ich schon involviert. So. Und ansonsten versuche ich natürlich auch so viel wie möglich abzugeben, weil erfahrungsgemäß kannst du nicht das zentralistisch führen, so ein Event, denn dazu ist die Zeit zu knapp.
An dieser Stelle kommt immer die Rubrik Lieblinge, da wir dich das alles ein paar Mal schon gefragt haben, haben wir das ein bisschen umgeändert auf die Zeit der OMR beziehungsweise auch ein bisschen auf die Schanze irgendwie konzentriert. Welcher ist dein Lieblingstermin während der OMR in diesem Jahr und du darfst nicht ausweichen?
Aha. Eigentlich immer der letzte Abend, wenn ich weiß, es ist gut gelaufen oder hoffentlich dann gut gelaufen, es ist bald vorbei. Also es ist, wir haben das jetzt ja letztes Jahr auch im Hotel für Jahreszeiten gemacht, davor bei Tim in der Bullerei, so eine kleine Closing-Veranstaltung. Und das war letztes Jahr auch magisch, da war noch irgendwie ein Beginnerkonzert und so, im Jahreszeiten, wohlgemerkt, ist auch nicht so oft. Und das sind dann schon immer sehr schöne Momente, vor allem wenn ich nach Hause laufe und weiß, jo, morgen geht der Abbau los oder der läuft schon, aber da kann eigentlich nicht mehr so viel schief gehen und es ist gut gelaufen.
Welcher ist dein Lieblingsmittagstisch in der Schanze?
Also ich gehe regelmäßig in die Bullerei und alles andere zu sagen wäre jetzt lebensgefährlich.
Ich kann das bestätigen. Ja. Und ich kann auch bestätigen, dass es gefährlich wäre, etwas anderes zu sagen. Welcher ist dein Lieblingsort für Wellness in Hamburg? Also weil ich bringe das damit in Verbindung, dass du möglicherweise vielleicht mal nach der OMR, machst du sowas?
Sauna, haben wir früher total oft gemacht, dass wir, als wir noch ein kleineres Team hatten, so bei den ersten Events, da waren wir vielleicht so bis zu 30 Leuten, die so dabei irgendwie in der Firma waren, oder vielleicht 40. Da sind wir an dem Tag danach erstmal in die Kaifu-Sohle gegangen. Weißt du, da, das ist ja da in Eimsbüttel, dieses Salzbad. Das war echt immer nett, mit der ganzen Mannschaft dann da rumzuchillen. So einen halben Tag war das meistens. Aber mittlerweile sind es halt zu viele Leute. Mittlerweile ist vor allen Dingen am nächsten Tag Abbau und noch ganz viel Verantwortlichkeit. Wir haben dann noch irgendwie mehrere Tage die Hallen und müssen dann in den Tagen alles klären, weil sonst kostet es halt mehr. Die Hallen müssen ja gemietet sein. Insofern, am Tag danach ist erstmal Arbeit weiter angesagt. Und ansonsten zum Erholen, also die Kaifu-Sohle finde ich auch so nach wie vor ganz gut. Ich würde mal sagen, so für mich persönlich der Jenisch-Park ist echt ein geiler Ort, finde ich. So wahrscheinlich der für mich schönste Park in Hamburg. Den Blickachsen kann man echt zu jeder Tages- und Jahreszeit irgendwie gut sein. Ist jetzt keine aktive Erholung, so, aber ich mache auch eigentlich keine aktive Erholung, außer irgendwie Sport machen oder so.
Ja, da sieht man dich immer schwitzen bei Instagram, bei eurem Laufclub.
Ja.
Wo gibt es deinen Lieblingscafé in der Schanze?
Also die ganz korrekte Antwort ist, dass wir natürlich eine Nespresso-Maschine bei uns in der Firma haben.
Die ist aber auch nicht so richtig korrekt.
Nein, ich trinke auch gar nicht so viel Kaffee.
Hätte ich Red Bull, also das andere halb verbotene Getränk, dann wach? Oder wie hältst du dich wach?
Ich versuche mich ja wirklich schon, so gut es geht, gesund zu ernähren und trinke so gut es geht Wasser.
Okay. Welches ist deine Lieblingskneipe in der Schanze, wenn man richtig was zu feiern hat?
Also wahrscheinlich Pallas bei Erkan.
Das ist eine gute Antwort. Ja, da können alle mit leben. Das OMR-Festival in einem Satz.
eine wahnsinnige Bandbreite an Themen, alles, was die digitale Wirtschaft hergibt.
Bevor es gleich weitergeht, mache ich kurz Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. In meinen Morgen starte ich gern mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Der kommt ab jetzt im neuen Look zu euch. Von Montag bis Freitag morgens um 6 Uhr direkt ins E-Mail-Postfach. Alle Infos findet ihr auf zeit.de/Elbvertiefung. Und noch mehr Zeit Hamburg bekommt ihr im Hamburg-Ressort auf zeit.de/Hamburg. Reinschauen lohnt sich. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Kommen wir mal auf das aktuelle Programm. Man ist ja immer verleitet, gleich auf die großen Namen irgendwie zu gehen. Das überlasse ich jetzt dir. Zunächst will ich einfach mal wissen, was ist denn von der Orga, vom Ablauf oder was auch immer anders 2026 als in 2025?
Also wir haben eine neue kleine Bühne, die Purple Stage, so, wir machen so Farbbühnen immer, die nehmen wir dazu. Wir sind ansonsten in einigen kleinen Abläufen, ich vermute viele Besucher, die jetzt letztes Jahr auch dabei werden, dass es gar nicht so stark merken, die unsere Red Stage, die unsere Vodafone-Bühne war, die verwandelt sich jetzt in die HBO Max Stage, ein großer Partner von uns, HBO Max, die nach Deutschland kommen und bei uns eine Bühne sponsern und sehr präsent sein werden. Ansonsten ist natürlich das, was sich am stärksten wandelt, die Personalien auf den Bühnen und nicht so sehr die Halleninfrastruktur oder so.
Aber am 4. Mai gibt es schon die ersten Masterclasses.
Das stimmt. Wir haben jetzt genau ein paar Sachen vorgezogen. Das Interesse an Masterclasses ist echt groß. Ja. Erfreulicherweise.
Ich habe in den letzten Jahren immer nur mitbekommen, dass der Frust groß ist, dass man nicht reinkam.
Ja, genau.
Also
genau.
Das ist ja gleichzusetzen mit dem Interesse. Ja. Aber ich finde es natürlich super, dass ihr das jetzt ein bisschen ausgeweitet habt. Genau. Dann kriege ich auch nicht mehr so viele Störanrufe.
Also sowas haben wir tatsächlich irgendwie häufiger ausgeweitet. Also zum Beispiel haben wir in den letzten Jahren witzige Sachen. Also häufig entwickelt sich ein Produkt ja dann auch wirklich aufgrund der Kundenwünsche. Mit der Masterclass war das halt so, dass wir gemerkt haben, naja, viele kamen nicht rein, wollten die lieber nicht während der großen Bühnentalks haben. Dann haben wir es halt am Montag auch angeboten. Ansonsten eine Sache, die mir total wichtig ist, ich bin in den letzten Jahren immer bei den großen Namen darauf angesprochen worden, naja, was soll ich denn jetzt irgendwie von Kim Kardashian oder von Tom Brady lernen? Und da habe ich mich ein bisschen drüber geärgert und versuche jetzt noch stärker unsere sogenannten Journeys rauszustellen. Also wir bieten wirklich thematische Programmpunkte, wo man das ganze Event als E-Commerce-Event erleben kann oder als Influencer-Marketing, als KI-Event. Du kannst es wirklich für dich komplett individuell planen und solltest es aber auch tun vorab. Und denn die Schönheit oder das Besondere an OMR ist jetzt ja nicht nur die 3-4 großen Namen, sondern die Bandbreite, 700-800 Speaker. Das ist ja woanders das ganze Event. Das ist für uns nur die Speaker. Und das findest du aber nur, das, was da alles möglich ist, wenn du dich ja vorher mit beschäftigst und dir persönlich ein bisschen die Tage planst. Und das versuchen wir herauszustellen, weil, wie gesagt, ich ist so ein bisschen leid, was Leute sagen, ja, gut, die haben da Kim Kardashian. Ja, wir haben die, aber wir haben ja auch noch dann häufig 699 andere. Aber die fallen immer so ein bisschen hinten runter.
Jetzt habt ihr tatsächlich Tom Brady und ihr habt auch Heidi Klum. Und ich glaube, an den Namen kann man ganz gut erklären, die sind nicht nur prominent und die haben unfassbar viele Instagram-Follower, sondern die sind Geschäftsleute, die sind Absolut. Ihre eigenen Marken. Da stehen zwar sehr viele Menschen hinter, die zu Marken machen und die möglicherweise auch in fachlichen Dingen irgendwie beraten. Was ist denn deine große Hoffnung, was dir sowohl Heidi Klum als auch Tom Brady oder den Besucherinnen mitgeben kann?
Also die stehen einfach für die heutige Kommunikationswelt, jeder auf seine Art. Das ist, also ein noch besseres Beispiel ergibt sich eigentlich aus dem letzten Jahr, da war ja Ryan Reynolds da, ähnliche Personalie. Und jetzt war ich gerade vor ein paar Tagen bei der Icon League in Berlin, also dieser Indoor-Fußball-Liga, die jetzt auch das dokumentieren, die versuchen so diese Wrexham-Story von Ryan Reynolds auf Deutschland zu übertragen und wo jetzt Sponsoren einsteigen und sowas. Das konnte man alles schon vor Jahren wohlgemerkt bei Ryan Reynolds und seinen Projekten so sehen. Und ganz viele Sachen, die jetzt ein Tom Brady macht, die machen jetzt auch natürlich deutsche Figuren jetzt schon oder später und sehen das, mit wie er sich präsentiert, was er verdient in bestimmten Kontext, welche Rollen er annimmt. Das ist ja nicht so, dass das jeder kopieren kann, aber es ist so ein bisschen hinweisgebend, wie sich die Welt entwickelt, wo Aufmerksamkeit ist, welche Partnerschaften funktionieren, welche nicht. Und es ist natürlich auch ein bisschen inspirierend. Da kannst du noch hingehen und sagen, okay, wie hat denn der das eigentlich gemacht? Ich habe persönlich von Tom Brady nämlich wirklich jetzt ganz konkret von ihm für mich Sachen gelernt, die sind jetzt wahrscheinlich bei einem Bühnentalk gar nicht so schnell rauszuquetschen. Aber der war ja dafür bekannt als Footballspieler und das muss man wissen, bei Football ist es ja so, dass du sehr oft dieselbe Bewegungen machst und sehr, sehr genau weißt, du kommst in eine Spielsituation, wo du den Ball haben wirst und hast dann verschiedene Optionen, da musst du die durchexekutieren. Das ist ja nicht so wie beim Tennis oder beim Fußball, wo halt echt immer sehr, sehr unterschiedliche Situationen kommen. Du kannst vorher alles so genau gar nicht planen. Beim Football kannst du das. Und das hat er einfach auf einem Level gemacht, wie noch niemand vor ihm, dass er so präzise vorbereitet war auf Situationen, noch verbleibende Restspielzeit, Spielzüge, die dann genau passten. Und das habe ich damals gesehen, dachte mir, krass, ey, so viel Aufmerksamkeit wird gleich auf diesem Mann drauf sein. Und der bleibt recht gelassen und ruft dann so ein Spiel ab, wie das ja häufig der Fall war in Super Bowls oder so. Und das hat mich irgendwie wirklich inspiriert. Und daraufhin habe ich auch angefangen mit meinem kleinen Super Bowl, also dem OMR-Festival, wo ich ja damals auch einen eigenen Vortrag gehalten habe, mir zu überlegen, okay, wie kriege ich das so hin, dass ich da auch am Ende nicht mehr nervös bin, sondern wirklich meinen Vortrag so gut drin habe, dass ich genau weiß, ja, ich gehe da auf die Bühne und dann ist hier alle Kameras an, ja, aber ich werde es einfach so abrufen können, wie der Tom beim Football spielen.
Beim Sport lebt das von der Wiederholung. Hast du quasi deine Familie morgens beim Frühstück schon mit Infos gefüttert?
Ich habe mir auch einen Coach geholt und habe dann bei uns, wir haben ja so eine Turnhalle hier gepachtet, irgendwie seit Jahren in Hamburg und da haben wir dann irgendwie geübt und dann, ja, wirklich wochenlang, ich wusste genau, das kann ich jetzt abrufen, das habe ich in der Turnhalle mit Coach x-mal gemacht und diese Art von Perfektion hatte ich zum Beispiel in der Schule oder in der Uni nicht. Da hat es auch alles ganz gut geklappt, aber ich war dann teilweise nervös und dachte mir, ja gut, eigentlich müsste ich es können, aber dieses Gefühl von nicht eigentlich müsste ich es können, sondern ich weiß eh, ich kann es jetzt gleich, diesen Unterschied habe ich nie verstanden und den habe ich zum Beispiel bei Tom Brady gelernt.
Ich bin da ja auch jedes Jahr und guck mir dann auch die prominentesten Menschen an, aber einfach auch wahrscheinlich, weil ich dann so ein Herdentier bin und allen hinterherlaufe und mir das angucke und stelle immer wieder fest, dass die eigentlichen Stars ja, und das predigst du ja auch immer wieder, ganz andere Menschen sind. Und letztes Jahr war es für mich Nick Turley, den ich total beeindruckend fand, der von ChatGPT berichtet hat und erzählt hat. Und ich habe tatsächlich mein eigenes Verhalten im Umgang mit dieser App tatsächlich auch dem nicht angepasst, weil so oft nutze ich es dann doch nicht, aber ich fand total interessant, welche Einblicke der da gegeben hat. Und den fandst du offensichtlich auch so gut, dass du ihn gleich wieder eingeladen hast. Jetzt muss man wissen, der kommt aus It's a Home.
Genau.
Der kommt dann nochmal. Schläft er dann in seinem Kinderzimmer? Hast du ihn das mal gefragt?
Ich glaube, der schläft in Ferienzeiten. Das ist mein Kenntnisstand. Aber ist natürlich für uns das Riesenglück, dass er sozusagen in dem heißen Thema KI einer der wirklich global entscheidenden Protagonisten Deutscher ist und hier aus der Nähe von Hamburg kommt. Das ist natürlich für uns ein Geschenk, weil wir den dann jetzt zum zweiten Mal auch dabei haben können und da kommt da der Chef von ChatGPT und das ist schon ganz cool.
Ja, jemand, der fast jedes Jahr da ist, ist Scott Galloway, ich ohne die OMR nie gesehen oder auch nie berücksichtigt hätte. Mittlerweile ist es halt so, dass ich dann doch, wenn er mal in amerikanischen Zeitungen oder auch Kommentare und so weiter schreibt, ob das jetzt in der Times oder wie auch immer auch Interviews gibt, gucke ich sofort nach, was der wieder zu erzählen hat.
Also der wird auch dieses Jahr, kann ich mal ein bisschen schon spoilern, das ist ja schon auch irgendwie, der andere es gesehen haben. Es gibt parallel zum Festival für einen kleinen Kreis, können da vielleicht noch ein paar Karten zur Verfügung stellen, auch eine Live-Aufnahme des Alles gesagt Podcasts von der Zeit mit Scott Galloway in der Leihesthalle. Also zum Beispiel, mittlerweile ist der auch irgendwie so groß geworden, dass die Kollegen von der Zeit uns angerufen haben, gesagt haben, okay, Mensch, wir haben gesehen, Scott Galloway kommt wieder, können wir den nicht mal gewinnen für unseren...
Da passen immerhin 2000 Leute rein, die sich das auf Englisch dann auch reinziehen. Das ist ja in Hamburg nicht so ausgeprägt, dass man auf englischsprachige Veranstaltungen geht.
An einem Dienstagnachmittag, Marco.
Okay. Roland Emmerich.
Ja.
Ist da. Ja. Da kriegen ja Filmfans Gänsehaut. Ja. Wie sehr bist du eigentlich Filmfreak? Nicht so wie Steven Gätjen wahrscheinlich?
Nee, nicht so wie Steven Gätjen. Vor allem, ich bin sehr konkret Doku-Freak. Also, das ist jetzt
du produzierst ja auch sehr erfolgreich.
Am Ende bin ich Doku-Produzent. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil es gibt ja Produzenten, die sind schon deutlich weiter. Wir haben jetzt ja eine Produktion auch am Ende gemacht für ZDF, für RTL, also schon auch jetzt richtige Sachen. Und Dokus ist mein Ding vor allen Dingen.
Ja. Wie lange hat es gebraucht, um Roland Emmerich zu bekommen? Also ich glaube, bei Tom Brady wirst du wahrscheinlich viele Jahre dran gearbeitet haben. Ja. Sind so Leute, die nicht den Super-Superstar-Status haben, also Roland Emmerich ist ein Superstar in der Filmbranche, keine Frage, aber die sind ja wahrscheinlich gar nicht so gewohnt, so häufig interviewt zu werden vor Publikum, auf Messen, wie auch immer. Ist das leichter, diese Leute zu kriegen?
Nee, also das ist am Ende wirklich eine langjährige Arbeit auf zwei Ebenen. A, generell ein Netzwerk aufzubauen an Leuten, die mit uns zusammenarbeiten und weltweit leben und weltweit arbeiten und dann wiederum ihre eigenen Kontakte haben und uns die dann immer wieder anbieten, erzählen, Mensch, ich habe jetzt hier gerade den und den kennengelernt, könnte ehrlich was für euch sein. Und dann haben, das heißt, wir haben so wirklich da so ja, verschiedenste Leute, Freunde mittlerweile, die da für uns die Augen offen halten und für uns da sozusagen neben ihrem Hauptjob irgendwie ein bisschen sich vernetzen. Und das ist sozusagen generell die Arbeit. Und dann ganz konkret ist es dann so, jetzt bei einem Tom Brady, da hatten wir zum ersten Mal drüber gesprochen, ich glaube vor 3 Jahren oder so. Ja, und da muss es halt passen. Die Leute müssen halt dann auch in ihren Kalendern Platz haben. Die müssen
also 3 Jahre hört sich jetzt für Leute, die vielleicht nur mit der Sommerferienplanung beschäftigt sind, sehr lang an.
Ja.
Aber ihr seid ja nur an 2 Tagen da.
Ja,
und
genau.
Das heißt, dann auch genau da danach, muss wirklich alles passen.
Ja, genau. Und ja, also es war vollkommen klar, dass ich den gerne mal haben wollen würde und so, aber ich glaube, so ein LeBron James hätte ich auch gerne eines Tages mal, aber da muss man erwarten, bis der erstmal aufhört mit Basketball spielen.
Du bist ein
so.
Größerer Basketball-Fan als American Football-Fan.
Ja, beides schon recht intensiv.
Ja?
Ja. Also da bin ich schon bei beiden, aber Basketball nicht auch wirklich. Und solche Leute, die jetzt da so larger than Live-Karrieren hatten und da so wilde Sachen machen, das dauert halt. Aber die sind, man muss mal verstehen, es gibt ja eine weltweite Nachfrage nach denen. Man denkt immer so aus Hamburg heraus, naja gut, so weit ist es ja nicht nach Hamburg. Ja, aber genauso gut könnte der jetzt auch nach Seoul oder nach Buenos Aires oder nach Vancouver fahren. Und es gibt halt, so für uns, die meisten Deutschen, ist ja die Nachfrage eigentlich nur zwischen Hamburg und München und Berlin und Köln. Das so, aber wenn du halt Amerikaner oder wenn du globaler Star bist, dann habe ich mitbekommen, ist die Nachfrage einfach aus so vielen Ecken mehr, nämlich die ganze Welt. Und das macht es einfach komplett wieder.
Wenn, also das sind ja nicht nur Freundinnen und Freunde, die irgendwo so Agenten sind oder wie auch immer, sondern teilweise die Stars auch selber, die vielleicht mal jemanden vermitteln.
Absolut.
Und sagen, Mensch, schau mal, jetzt war ich da, jetzt kannst du ja mal gucken, ob den und den. Was hast du denn, ist ja, Eigenlob stinkt ja immer, aber was hast du denn für einen Eindruck, an welcher Stelle hast du etwas so Besonderes geschaffen, dass vielleicht auch ein Tom Brady oder ein Kim Kardashian jemanden in New York oder in Los Angeles erzählen wird, ey, da solltest du mal hingehen.
Naja, auf Nachfrage ist es vor allen Dingen so, ne? Also ich meine, das sind dann eher so Referenzen, dass jetzt ein Tom Brady und die kennen sich, die meisten amerikanischen Menschen aus dieser Blase, die kennen sich dann auch irgendwie und wenn die dann irgendwie hören, okay, da kommt der Typ von OMR wieder mit um die Ecke mit einer Anfrage und referenziert jetzt irgendwie, letztes Jahr war Kim Kardashian da, na gut, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit groß, dass der sagt, okay, ich frag mal, und das kann man ja dann auch sozusagen bewusst initiieren. Und dann muss man halt hier vor Ort das Gefühl haben, man hat einen guten Job gemacht, sodass die Leute dann auch natürlich positives Feedback geben, wenn man nicht dabei ist. Aber das klappt häufig. Also Scooter Brown ist auch so jemand, den wir viel arbeiten, der bei, also viel ist übertrieben, aber mit dem wir immer mal wieder in Kontakt stehen und Ideen prüfen. Und der
vor Ort, ist Agent? Oder
der was? Ist Agent, der hat Justin Bieber quasi entdeckt und ist da auch in dieser ganzen, also es gibt so eine amerikanische.
Du müsstest ja eigentlich auf dem Coachella irgendwie immer rumlungern, ne? Aber das ist irgendwie zu nah dran, ne?
Dass du ja, da also aber ich bin ja nicht mit denen befreundet häufig mit Amerikanern. Also man kennt sich so, ne?
Aber aber um da Leute abzufangen, das meine ich.
Ja, ob das da ginge, ich habe so nicht, also ich bin nicht so viel auf Events, generell nicht, sondern eher so, ich glaube, was auch hilfreich ist, wenn man selber was so eher baut, als man versucht jetzt, oder irgendwann habe ich mal so einen Networking-Tipp aufgeschnappt. Ich finde eigentlich also Networking-Tipps immer Quatsch. Aber einen fand ich da irgendwie gar nicht schlecht. Und zwar sagte jemand, naja, es macht jetzt keinen Sinn, auf irgendwelchen Events Visitenkarten einzusammeln oder jemandem wie Hallo zu sagen, nach dem Motto, ey, hier, wir haben uns mal gesehen oder irgendwie ein Selfie zu machen. Sondern was besser ist, ist, man baut wirklich eigene Sachen und schafft damit natürlich auch Interesse an seiner Arbeit. Ja. Und das ist das, was ich versuche. Also wenn Leute sagen, okay, guck mal, der Typ hat jetzt gerade den Microsoft-CEO in seinem Podcast gehabt und dann hat er noch irgendwie einen Film gemacht. Ja, vielleicht ist der ganz interessant, dass man mit dem mal reden kann und dann kommt man ins Gespräch und dann merkt man, vielleicht man hat gemeinsame Themen und dann kann man die Leute natürlich eher mal packen und sagen, willst du nicht mal kommen, als wenn man einfach nur sagt, ich bin ja so ein Typ aus Hamburg, wir kennen uns nicht, aber komm doch mal, das ist ja für die dann relativ schwierig. Ja.
Am Ende kommen die alle aus der Traumfabrik Hollywood, beziehungsweise so aus dieser amerikanischen Blase, die Leute, über die wir gerade gesprochen haben. Hast du trotzdem da noch ein Kribbeln, wenn der Vizekanzler Lars Klingbeil dieses Jahr kommt und auch nicht zum ersten Mal?
Ja, also ich bin generell angespannt, wenn Leute einfach uns ihre Zeit schenken. Also das muss man wirklich so sagen, auch Besucher oder auch, es gibt ja auch Leute hinter den Kulissen, die echt, also zahlreichste deutsche Wirtschaftsgrößen jetzt sind einfach hinter den Kulissen, kommen zum Dinner, laufen über die Messe, waren einen halben Tag vielleicht nur. Und ich denke mir immer, ja, woran ich gemessen werde, ist ja das, was sie bei uns erleben, wie deren Zeitinvestment sich jetzt für die lohnt. Und da bin ich schon angespannt. Den Lars Klima kenne ich jetzt ein bisschen über einige Jahre. Insofern weiß ich, dass der da auch hoffentlich großzügig drauf schaut und dass es sich für ihn schon lohnen wird. Aber das geht mir da bei ihm genau wie bei allen anderen. Oder bei vielen anderen. Viele kenne ich auch gar nicht mehr.
Wenn ich dir sage, letztes Jahr hat mich Nick Turley beeindruckt, was glaubst du denn, wer könnte uns denn dieses Jahr so gar nicht im Geheimen, weil ich meine, sind alles Riesen-Superstars, die nur ich durch meine Trotteligkeit nicht vorher kannte. Aber nenn nochmal zwei, drei Namen, wo du sagst, da geh nochmal vorbei, guck dir das an.
Wie also der Gründer von Whoop, diesem Fitnessarmband.
Mhm. Ja, da bin ich ja richtig.
Ich weiß nicht, ob jetzt Fitness dein Ding ist, aber das ist halt einfach mal eine Geschichte. Da hat ein Typ mehr oder weniger aus dem Nichts so eine Hardware-Firma gebaut, dieses Fitnessarmband, was jetzt ja wirklich auch in der Welt überall getragen wird, was richtig erfolgreich geworden ist, was jetzt die größten Stars der Welt tragen.
Du hast es nicht, oder?
Ich habe es heute nicht, ne? Ich habe es auch schon ab und zu. Ja. Aber was daran spannend ist für dich, es gibt einen zweiten Typen, der da an der frühen Phase mitgearbeitet hat. Und der lebt und arbeitet bis heute hier in der Schanze. Martin Oberhauser heißt der. Mhm. Und die beiden haben sich mal kennengelernt, als Whoop ganz, ganz klein war. Und der Gründer, der Will Ahmed, hat auf einer Designplattform nach Entwürfen geguckt, so von Leuten, deren Style er gut fand. Und hat dann ausgerechnet Martin gut gefunden, hat ihn angeschrieben und meinte, ob er nicht Lust hätte, ihm zu helfen beim Aufbau dieser Firma. Mhm. Und der Martin, ja, war halt so ein, oder ist bis heute, glaube ich, ein kleines Designbüro hier aus der Schanze, hat dann da mitgemacht und dann sind die beiden zusammengewachsen und der Designchef oder der Produktchef sozusagen im Hintergrund von Whoop sitzt hier bei uns um die Ecke. Wusste ich auch lange nicht. War ich vor kurzem mit zum Lunch, habe ich kennengelernt und darüber kommt dann so ein Whoop-Gründer. Diese Story ist was für dich, glaube ich.
Ach, das ist fantastisch. Was die OMR mindestens zu 50% immer auch ausgemacht hat neben den Top-Inhalten, ist natürlich dieser Riesenspaß, weil du warst eigentlich einer der Ersten, die angefangen haben, die Mittagspause mit lärmender Musik zu füllen. Also lärmend würde jetzt meine Mutter sagen, das war damals schon grandios, Hip-Hop und so weiter. Das Bo ist immer noch da, mhm. Oli P. auch. Du bist insgesamt schon auch ein ziemlich treuer Typ, ne? Also du hast auch so gewisse Linien dann, ne?
Absolut. Also ja, versuche ich wirklich zu haben. Und das ist so, Leute, die uns auch in der frühen Phase unterstützt haben oder auch so am Ende Freunde geworden sind, denen weiterzuarbeiten, solange es geht. Das ist ja, bezieht sich jetzt auf Künstler, aber auch auf das Team, also die bei uns tagtäglich arbeiten. Da gibt es auch ein paar Leute, kennst du auch sicherlich einige, mhm. Die seit ganz frühen Tagen bei uns arbeiten. Es ja, so macht mir Spaß, also so eine Geschichte über ein Leben hinweg zu schreiben und jetzt nicht zu sagen, jetzt machen wir es ein, zwei Mal und dann irgendwie gigantisch groß und dann explodiert es, sondern halt auch so das gemeinsam so als Lebensprojekt zu sehen, weil auch alle ja da viel reinwerfen. Also ich meine, was wir von Bo, von Jan Delay, von verschiedenen anderen auch Musikern, Wally P. über die Jahre bekommen, aber ich glaube, Sido kommt dieses Jahr wieder. Der war auch, also das sind viele Leute, die irgendwie mittlerweile zu...
Ich glaube, Sido kommt dieses Jahr
als Zuschauer.
Wieder.
Als Zuschauer. Ah, okay. Als ja. Einfach nur Freund.
Aber wer wird denn auf der Bühne sein? Also ihr habt ja viele Jahre immer ein großes Geheimnis gemacht. Ich glaube, es gibt musikalisch keine Geheimnisse mehr, oder?
Ja, das will ich nicht. Also selbst letztes Jahr gab es ja noch irgendwie, da gab es auch irgendwie kurz vorher die Situation, wo dann auch irgendwie ein langjähriger Freund, der Pascal Kirouche, sagte, was ist eigentlich, soll nicht irgendwie, wollte nicht mal wieder mit 187, mit Jesus was machen. Und dann
stimmt.
Ist der da spontan aufgetreten. Irgendwie hatten wir dann, glaube ich, am Tag vorher geklärt, mit Beginnern, hat dann aber sein berühmtes Ahnmal-Lied gemacht.
Ja,
das war ein gigantischer Moment. So auf einmal in Hamburg die Jungs gemeinsam auf der Bühne da. Also ich will nichts ausschließen.
Ja, aber wen hast du denn nur auf der Bühne?
Also musikalisch gesehen?
Ja, Mark Foster.
Mark Foster, CEO, wir haben...
Sahide?
Sahide, das ist er speaking. Also genau, das ist ja so, genau die.
Die ich übrigens total amüsant fand. Ich habe die neulich in der Show mit Klaas Häufer Umlauf gesehen und fand die total interessant und also jetzt auch ein bisschen altmännisch zu sagen, drollig, so in ihrer Art. Das heißt, die wird einen Vortrag halten.
Ja, mit ihrem Manager gemeinsam, die ist ja sehr jung, die ist halt, ich glaube, 16 oder so.
Ja, ja.
Aber ist jetzt ja sozusagen dank TikTok gerade so einer der größten Stars unter Jugendlichen.
Ja.
Und ja, spannend für uns, wie das so läuft, wie das so schnell gehen kann, was er da gemacht hat.
Wir kommen zu einer weiteren Rubrik, die wir auch ein bisschen auf dich umgemünzt haben. Wissenswertes und jetzt kommst du. Allein eine einzige Bäckerei, die kleine Konditorei, produziert und verkauft wöchentlich rund 10.000 Franzbrötchen in Hamburg. Wie viele Franzbrötchen gehen denn bei euch auf der OMR über den Tisch? Weil das ist, glaube ich, das Essen, was ich am häufigsten sehe.
Irgendwie ja, ist das so?
Ja, ich habe, also schon. Ja, weil ja viele von auswärts kommen und sich dann da, aber du hast wahrscheinlich keinen Überblick, was die Stände da so rausballern.
Nee, also vor allem diese Zahlen habe ich nicht parat. Also, aber ich.
Aber was ihr selber anbaut, ist immer noch der Spargel, ne?
Also wir verschiedene Sachen. Also wir haben ja, wurde ja auch einiges getestet. Aber die schieren Mengen kann ich nicht sagen. Also wir haben Spargelfelder auch mal so gemacht, ja.
Liefern wir nach. Ja. In Hamburg gibt es insgesamt 8 Straßen, die den Namen Philipp mit einem P oder 2 P enthalten. Zum Beispiel der Philipp-Reiß-Weg in Wandsbek oder die Philippstraße in St. Georg. Mhm. Weitere befinden sich in Bergedorf, Billbrook, Neu-Allermöhe, Rahlstedt, Fuhlsbüttel und Lohbrügge. In welchem Stadtteil verbringst du am liebsten deine Freizeit?
Meine Freizeit?
Ja.
Ich bin aus Flottbek.
Das Messegelände in Hamburg umfasst 11 Hallen mit 87.000 Quadratmetern. Das ist wahrscheinlich eine Zahl, die du dir unten im Unterarm irgendwie tätowiert hast. Ausstellungsfläche und 10.000 Quadratmeter Außenfläche. Habt ihr da eigentlich alles und willst du die 100.000 irgendwann mal knacken?
Ja, also wir haben uns ja vor 2 Jahren, 3 Jahren, glaube ich, mittlerweile entschieden, langfristig in Hamburg zu planen, haben einen 10-Jahres-Vertrag unterschrieben. Und damit haben wir uns auf das Messegelände auch eingelassen und kennen das ja mittlerweile auch echt richtig gut und sind damit sehr zufrieden, weil, was die meisten gar nicht realisieren, Hamburg hat den riesen Vorteil, die Messe ist mitten in der Stadt. Die ist nicht besonders groß, also es gibt in Frankfurt, Hannover, München deutlich größere Messegelände, aber die sind nicht so schön gelegen. Und was bei uns sozusagen die große Chance ist, wir könnten auch das CCH dazu nehmen und wir könnten die Stadt so einbeziehen. Ich meine, es ist jetzt ja gerade so nochmal in Hamburg herrscht diese riesige Olympiadiskussion. Es ist interessant zu sehen, was da alles so für Ideen nach oben gespielt werden. Ein paar von den Ideen können wir vielleicht in unserer Form in den nächsten Jahren bei OMR dann zumindest umsetzen.
Wenn es schöne Bühne auf der Binnenalster, ja, damit nicht alle immer sich so reinquetschen müssen ins Fährerseil.
Aber ich meine, ich habe ja diese alte Idee des Kreuzfahrtschiffs, ja. Was jetzt auch bei Olympia sicherlich Thema wäre, da Kreuzfahrtschiffe in den Hafen zu fahren, um dann da halt Betten zu schaffen und da Übernachtungsmöglichkeiten. Das ist schon eine Sache, wo ich sage, vielleicht dann nicht sofort Schiffe, aber wenn wir jetzt in den nächsten Jahren weiter wachsen sollten oder vor allen Dingen, wenn auch die Konjunktur und das Klima so ist, dass man das machen kann, dann hätte ich das schon Spaß dran.
Wir wollen mal ins Jahr 2011 zurückgehen. Das war im Grunde ja das Jahr, wo du die erste OMR hattest. Und um mal zu gucken, was da dich eigentlich umgeben hat, beziehungsweise uns alle, haben wir mal geguckt und recherchiert. Am 20. Februar 2011 war die Bürgerschaftswahl und die SPD gewinnt die absolute Mehrheit. Olaf Scholz wird erster Bürgermeister, Ende der schwarz-grünen Koalition. Die Elbphilharmonie eskaliert endgültig. Kann man sich auch fast nicht mehr vorstellen. Kosten steigen massiv. Man redet über 500 Millionen. Es ist teurer geworden, aber mittlerweile sind, glaube ich, alle glücklich. Baustoppdrohungen, Streit mit Hochtief, politisches Dauerthema, Vertrauensfrage für die Stadt. Dann auch noch der FC St. Pauli steigt aus der ersten Bundesliga ab, Tabellenplatz 18. Der HSV ist so im Mittelfeld der Liga auf Platz 8. Das war damals eigentlich, sprach man da immer noch vom Europapokal. Und dann gab es auch noch gesamtstädtische Debatten um steigende Mieten. Das kommt uns irgendwie bekannt vor. Und die Gängeviertel-Nachwirkung und Proteste gegen Gentrifizierung, Start einer politischen Diskussion, die bis heute läuft. Das Gängeviertel ist, glaube ich, sehr beruhigt. Also wir haben jetzt wirklich nur mal wahllos geguckt, was 2011 hier in Hamburg los war.
Krasser.
Wenn man sich das jetzt so durchliest, denkt man so, oh Gott, das hat ja alles in Schutt und Asche gelegen, außer Olaf Scholz hat auf diesem Aschehügel gestanden. Wo hast du damals, oder hattest du überhaupt Optimismus? Ich meine, du hast ja mit 200 Leuten nur angefangen. Also wo hast du, aber ja, du hast ja schon sehr jung ein unternehmerisches Gen gehabt. Und wenn man jetzt heute die Diskussion auch rund um Olympia und so weiter, kommt ja immer wieder, schaffen wir nichts, wird alles viel zu teuer. Und wenn wir jetzt diese 15 Jahre zurückgucken, war es ja genauso.
Ja, also ich muss sagen, ich habe damals vielleicht auch noch mehr die ganzen Sachen ausgeblendet als jetzt heute vielleicht. Heute ist man noch erwachsener und noch mehr sozusagen jetzt mit dem gesellschaftlichen Leben verbunden als damals. Da habe ich meine Sachen so gemacht und erstmal versucht, als Unternehmer klarzukommen und hatte natürlich unabhängig jetzt von Hamburg dieses Riesenthema Digital-Business oder Online. Das war damals einfach noch kleiner und es waren jetzt die letzten 10, 15 Jahre, ist ja die ganze Welt auf das Internet zugelaufen und die damals kleinen Firmen sind heute die wertvollsten Firmen der Welt und auch umstritten. Damals waren die auch noch alle uneingeschränkt cool und das sind sie ja heute auch nicht mehr ganz. Und das war natürlich für mich die Welle, die damals losging, die deutlich über Hamburg hinaus eigentlich global durchgelaufen ist und uns hier dann mitgenommen hatte. Und da waren dann die Hamburger Debatten für mich noch gar nicht so relevant. Heute, wenn man hier Akteur ist in der Stadt mit ein paar hundert Mitarbeitern, dann verfolgt man natürlich die Stadt auch noch mal ein bisschen enger. Damals war ich ja wirklich damit voll ausgelastet, irgendwie zu sehen, dass ich überhaupt mal eine Firma hinbekomme. Und da hatte dann das Glück, dieses Thema zu erwischen.
Wie du so schön sagst, du warst damals damit vor allen Dingen beschäftigt, deine Firma hinzukriegen. Was ist denn für dich heute im Arbeitsablauf die größte, also mal abseits neben der Messe, die größte Herausforderung? Ich sag mal, die größte Aufgabe eines Hamburger Kaufmanns ist immer, sein Geld zusammenzuhalten letztendlich und zu mehren. Denkst du an sowas noch?
Also ich meine, musste ja. Ich meine, ich habe ja jetzt irgendwie nicht riesigen Vermögen, sondern ich habe jetzt die Firma und...
Du bist schon ein richtiger Hamburger. Redest das klein.
Ja, ja,
aber ist ja auch egal. Also ich finde es ja bewundernswert und ich finde es auch toll. Aber ist das noch der Antrieb, tatsächlich auch Geld zu verdienen?
Also ist es insofern schon, weil ich genau weiß, was wir für Verbindlichkeiten oder Zusagen haben. Ich habe 360 Leute oder sowas. Ich weiß ja genau, wenn ich jetzt mit dem Event da riesen Einbußen erleiden würde, dann müsste ich davon Leute irgendwie kündigen oder auch denen erklären, warum ich sie nicht bezahlen wollen würde oder könnte. Insofern hast du natürlich einen natürlichen Antrieb, das alles ans Laufen zu bringen, da das im Zweifel ein bisschen wachsen zu lassen. Jetzt für mich persönlich konsumiere ich jetzt nicht so viel oder bin jetzt nicht so der, ich habe, das ist auch verrückt mittlerweile, was das Unternehmen oder diese Rolle mir gegeben hat. Ich darf jetzt einen Porsche fahren, weil wir eine Beziehung mit Porsche haben. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Und verschiedene andere Sachen irgendwie, ab und zu kriege ich mal Klamotten geschickt oder von...
Du hast so ein Boss-Model,
von,
ne?
Boss, genau. Oder
verrückt.
Das ist wirklich verrückt. Und insofern, meine persönlichen Konsumsachen beziehen sich da eher auf so Erlebnisse, zum Urlaub oder Sportevents oder so. Also jetzt nichts, was jetzt riesige Summen verschlingt. Aber was mir schon Spaß macht, ist ein bisschen die Firma zu erweitern und auch ein bisschen zu gestalten und vielleicht sagen zu können, okay, wir gehen nochmal ein neues unternehmerisches Risiko ein, haben die Mittel dafür, machen eine neue Doku, sowas. Das ist eigentlich so der Rahmen.
Ja. Was ist denn der bessere Jobmotor, deine persönlichen Gespräche über den OMR-Podcast? Ich meine, da triffst du einfach die größten Wirtschaftsmacher Deutschlands und Europas, muss man ja mittlerweile sagen. Oder tatsächlich dann die Begegnungen auf der OMR, weil die Leute da sehen, oh Mann, der hat aber richtig was zu tun.
Also
für die Firma.
Ich glaube, am Ende sehe ich uns sozusagen so, als sagt man, das amerikanische Begriff, so Flywheel, also das Schwungrad, das alles voneinander verknüpft und bei uns die Leute am besten irgendwie eine Weiterbildung machen, dann zum Festival kommen, darüber den Podcast entdecken, den Podcast dann hören und dann wieder zum Festival kommen und vielleicht irgendwie eine Softwarebewertung bei uns hinterlassen, dass die Sachen so ineinander greifen. Das ist so meine, so ist die Firma gebaut, ist mittlerweile die Logik dahinter. Und für mich persönlich habe ich ja ein bisschen überlegt, beim Festival eher aus der Optik wegzugehen und zu sagen, das ist so groß, sind so viele Sachen auch zu klären im Hintergrund. Ich bin total stolz, dass jetzt ein Kai Pflaume, ein Andrea Petkovic, ein Steven Gätchen, eine Janine Ullmann, dass die jetzt auf unseren Bühnen aktiv sind und ich nicht mehr oder nicht mehr so stark. Und beim Podcast ist es noch anders. Da bin ich ja selber auch noch wirklich fast 100 Mal im Jahr am Start.
Ja. Gibt es denn da noch einen Gast, wo du sagst, der hat mir jetzt schon dreimal abgesagt, aber ich glaube, den kriege ich bald?
Naja, also.
Du hast immerhin Uli Hoeneß bekommen. Ich weiß, ich bin ja von ein paar Sportmoderatorinnen umgeben, die haben schon gesagt, meine Güte, das hat er jetzt auch hingekriegt.
Ja, also es gibt so natürlich so die, was bei uns echt gut gehört wird, Uli Hoeneß ist auch so ein Fall, sind diese deutschen Legenden. Also die jetzt auch am Ende keine Angst mehr haben vom Shitstorm, die ihr Leben sehr, sehr erfolgreich bestritten haben, häufig wirtschaftlich gesehen, mal ganz sicher. Und da haben wir jetzt einige gehabt, das ist einfach immer so, für mich auch die Folgen, die mir sehr viel Spaß machen. Und es gäbe ja noch welche. Ich meine, Herr Kühne ist ja
immer
noch
nicht. Da haben wir letztes Jahr schon drüber gesprochen. Das muss uns doch jetzt mal erhören.
Das wäre so einer, ja. Der Herr Block wäre auch so einer. Da gibt es jetzt andere Gründe, warum der wahrscheinlich sowas gerade nicht machen möchte. So, diese Art von Legenden, danach suche ich immer noch. Und da gibt es auch noch ein paar in Deutschland, kommen auch noch ein paar in den nächsten Monaten sicherlich. Aber das ist gerade das, was mir am meisten Spaß macht.
Wann hörst du mal auf, an Arbeit zu denken? Das ist so etwas, was ich auch häufig gefragt werde. Ich habe meistens keine Antwort darauf. Hast du eine?
Es ist ja nicht so, dass man jetzt aufhört, dann ist man stundenlang raus oder wochenlang raus. Das ist jetzt, wenn man selbstständig ist, einfach, dass man jetzt wochenlang raus ist, das muss man schon sehr bewusst sich darauf vorbereiten. Sonst wäre das komisch. Aber Also auch da, was mir halt auffällt, ist, wenn ich zum Beispiel jetzt bewusst Events wahrnehme, ne, zum Sport gucken, wohin gehe, mit Leuten, mit Freunden, dann ist das meistens so eine Phase, wo man jetzt auch dann mit dem, ist das Sportevent, also die Leute, damit arbeiten meistens nicht so viel. Oder wenn man selber Sport macht, ja, auch super Phase, weil ich auch dann einfach da ja, vom Handy weg bin und so.
Aber ist das Ende der OMR dann in ein paar Tagen auch immer so dann das Ziel, Urlaub zu machen, also nicht in die Kalfosole zu gehen, sondern danach zu sagen, so, jetzt bin ich nur für die Familie da und so weiter.
Nee, ich versuche das nicht so einen super Peak zu betrachten. Ja, ich sage immer so, wenn mich Leute, Freunde ansprechen, ja, wir sind gerade im Saisongeschäft. Also das ein bisschen so abmildern zu sagen, Saisongeschäft haben andere auch auf dem Dom oder im Weihnachtsgeschäft oder so. Also wir haben auch ein Saisongeschäft, aber ich versuche selber, das auch über die Wortwahl und die Betrachtungsweise nicht zu sehr zuzuspitzen, sondern versuche davor jetzt nicht krass nervös zu sein und schlaflos und dann danach nicht jetzt alles anders zu machen, sondern mehr oder weniger die Tage als recht normal zu betrachten, so unnormal sie auch vielleicht für mich sind, ist es, glaube ich, hilfreich, um auch danach jetzt nicht in ein Loch zu fallen, traurig zu sein oder irgendwie. Ich weiß genau, ich habe am 7. Mai schon wieder eine Podcastaufnahme. Ich muss, glaube ich, am 9. Mai in Berlin sein auf einer Veranstaltung von einem Partner von uns. Und ja, habe dann versucht, das sehr so gleichmäßig ganzjährig einigermaßen auszulasten, auch wenn natürlich ist in den Tagen davor mehr los, aber jetzt nicht das so peakartig zu gestalten, auch in meinem Kopf nicht. Weil wenn ich dann immer angesprochen werde, sage ich, ja, Saisongeschäft. Aber haben wir ja auch ganz viele andere auch. Ich meine, wie viele Leute haben jetzt ein Weihnachtsmarktbusiness oder haben halt dann irgendwie besonders viel zu tun, wenn irgendeine große Messe ist in ihren Restaurants oder in ihren Hotels. Wir haben halt auch ein Saisongeschäft. Aber ich versuche es mir selber auch ein bisschen klein zu reden.
Gibt es jetzt schon Leute, die zugesagt haben für nächstes Jahr, die du jetzt gar nicht nennen sollst, aber sind die Planungen schon so weit, dass du, keine Ahnung, jemanden für dieses Jahr haben wolltest und sagst, ja, dieses Jahr ging es jetzt nicht, dann nächstes
also
Jahr vielleicht?
Also
gibt es schon ein neues Datum eigentlich?
Gibt es noch nicht. Wir sind wahrscheinlich sogar jetzt im nächsten Jahr in einer blöden Situation, weil wir müssen es entweder machen in Hamburger Maiferien, das ist immer richtig blöd, das versuchen wir zu vermeiden, oder mal wieder am Tag, ich glaube, das ist dann vor Christi Himmelfahrt oder so, oder vor Frohen Leichnam, also das ist ja immer Donnerstag, also das heißt, wir haben da so eine, die Terminlage ist nächstes Jahr nicht optimal.
Aber wann macht ihr denn diesen Termin, das kommt mir wahnsinnig spät vor, ich dachte immer, man würde das jetzt bekannt geben.
Nee, wir haben eigentlich für die nächsten 10 Jahre Termine, aber manchmal haben wir auch so im Jahr 2 Optionen, also die liegen dann meistens eine Woche auseinander,
ja.
So, und da sind wir jetzt gerade am gucken.
Okay. Das heißt, die wirkliche Vorbereitung kann ja erst vonstatten gehen, wenn die Termine stehen.
Ja, die ganz konkrete. Aber also ich meine, es gibt jetzt auch schon natürlich über Jahre viele Gespräche mit Referenten, zum Beispiel, die wir gerne hätten, die erstmal jetzt terminungebunden sind, wo wir dann sagen, ja, vielleicht nächstes Jahr könnte was gehen, hätte ich Lust, dann bin ich in der Rolle oder sowas. Das gibt es schon, aber es gibt jetzt noch keine unterschriebenen irgendwie oder zugesagten Mails oder so.
Jetzt macht man ja so eine Veranstaltung nicht alleine. Du hast ja deine Leute schon aufgezählt, die ganzjährig daran arbeiten, beziehungsweise dann jetzt auch in den nächsten Tagen da sind. Gab es mal eine Idee, wo du eigentlich persönlich nicht dran geglaubt hast, aber wo du gesagt hast, ja komm, machen wir mal, probieren wir mal. Also mir geht das ganz häufig so, dass ich sage, okay, eine Sache können wir uns mal erlauben, das machen wir jetzt mal, aber so richtig glaube ich da nicht.
Gibt's viele. Also muss man sagen, viel Credit geht dazu zum Beispiel zu meinem Kollegen Jasper Ramm.
Ja.
Der hat, als wir in der Corona-Zeit waren, daran geglaubt, dass es, und es war damals im Mai 2022, da war das so, dass wir noch im Januar, Februar, März, vielleicht kannst du dich noch erinnern, mit Maskenpflicht, und es war unklar, und es war klar, es gab jetzt, man ist jetzt geimpft, es wird irgendwie besser, aber man wusste nicht wann. Und da haben wir zum ersten Mal entschieden, obwohl wir es ja jahrelang nicht gemacht hatten, wir mieten jetzt das ganze Messegelände, das ganze Gelände, zum allerersten Mal. Und da war ich auch sehr, sehr unsicher, ob wir das jetzt machen sollten, ob und wie das jetzt nun überhaupt funktionieren würde, ob uns das genehmigt werden würde, ob wir das mit Maske überhaupt funktionieren würde. Und der war da so, ja, also wir versuchen das jetzt mal, wir werden das nicht ganz ausverkaufen, aber dann lassen wir uns was einfallen. Aber wir haben jetzt diese 50-Euro-Tickets, die Leute wollen wieder raus, wir mieten mal das gesamte Messegelände. Und das hat dann zu einem ja schon sehr, sehr lauten, sehr beeindruckenden und emotionalen, zumindest für uns, Comeback-Event geführt, das eigentlich den Ton gesetzt hat für die ganze OMR-Phase nach Corona. Und da habe ich wirklich gedacht, dass, boah, ob jetzt nach Corona die Leute wirklich Bock haben, ob wir jetzt wirklich gut beraten sind, das gesamte Messegelände da jetzt all in zu gehen, irgendwie ein paar Tage nach Ende der Maskenpflicht, die dann ja wirklich gekommen, also das wusste man ja teilweise nicht. Boah. Aber da gab es ja Leute, die gesagt haben, okay, wir machen das jetzt. Und es hat geklappt. Oder, also so gibt es halt viele Momente, ich muss man sagen.
599 Euro kostet ein reguläres Ticket. Zucken einige zusammen. Leute, die schon zwei, dreimal auf einer Messe waren, die in der Größenordnung spielt, sagen, oh, das ist aber günstig. Wie empfindest du denn diesen Preis?
Also ich denke, es ist okay und es ist angemessen. Und deswegen habe ich es auch mit sozusagen so entschieden. Wie du schon sagst, also ich glaube, wenn man das vergleicht mit anderen Events dieser Art quer durch die Welt, dann ist das eher günstig oder ein niedriger Preis. Weil man natürlich da jetzt drauf guckt und sagt, okay, ich bin jetzt hier einfach nur Endkonsument, ich bin eigentlich gar nicht in der Branche, ich bin eigentlich in Wahrheit jetzt irgendwie vielleicht Anwalt oder Lehrer oder Zahnarzt und sollen wir das jetzt kaufen? Da kaufen wir lieber ein neues Fahrrad oder so, keine Ahnung.
Gibt es auch nicht mehr für 599
ja,
Euro.
Ja, du weißt, was ich meine. Ne? Oder ja. Mache ich mir lieber ein schönes Wochenende mit meiner Frau irgendwo.
Ja.
Aber es ist ja ein Business-Event, das heißt, in diesem Preis ist ja nicht nur der Zugang enthalten, sondern sind ja wirklich dann auch Kontakte, Informationen. Da ist ja wirklich, ich würde sagen, der Nutzen, wenn man aus der Branche kommt, und wir machen das ja für die Branche, nicht für Endkunden, auch wenn da welche kommen, gerne. Ich meine, ich will niemanden ausschließen. Aber wir machen es natürlich im Kern für die digitale Branche, Digitalwirtschaft. Und ich glaube, dass die Leute aus dem Bereich, die kommen, das bezahlen und die jetzt in dem Bereich arbeiten, dass die dann einen viel höheren Nutzen daraus entstehen lassen können und entfalten können, als diese 599 Euro. Wir vermitteln da ja teilweise in unserer eigenen Präsentation, mein Kollege Roland, Hinweise, Tipps, wenn man die anwendet, das ist wirklich bares Geld. Und die Leute, die du da kennenlernst, wenn du da durch die Masterclasses gehst, wenn du da über die Stände gehst, dir Visitenkarten geben lässt, das ist mit Sicherheit mal mehr wert, wenn man das vernünftig nutzt, das Produkt, das wir da anbieten. Es geht nicht jetzt so sehr um den Zugang wie bei einem Fußballspiel, wenn man sagt, okay, das ist jetzt bei St. Pauli, das ist der Nutzen darin, einen schönen Nachmittag zu haben, das Spiel zu sehen. Das bei uns gibt es ja einen geschäftlichen Nutzen. Ne? Und dieser geschäftliche Nutzen ist halt in dem, was ich gerade sagte. Und nicht jetzt nur, ich stehe da und gucke, so wie im Stadion. Das ist eine andere
und
Situation.
Trotzdem verrückt, dass so viele Menschen unter 30 Jahren auch das erkennen und sagen, das mache ich, oder? Weil das wundert mich regelmäßig, wie viele Zehntausende Menschen da sind, die sagen, ja, na klar gehe ich dahin.
Ja, also es gibt ja auch, also ja, da ist mittlerweile, glaube ich, gelernt, dass halt so Seminare, dass ja. Konferenzen, dass also Weiterbildungsangebote irgendwo auch Geld kosten, klar.
Ja, jetzt ist es vor ein, zwei Jahren, glaube ich, noch verrückter geworden. 1.699 Euro kostet der Black Pass. Das ist ja eine Entwicklung, ich sag mal, das ist ja in vielen Produkten so, dass die günstigen Sachen gut funktionieren und die besonders teuren Sachen. Du hast es als Experiment mal gestartet, das scheint aber geglückt zu sein. Es scheint also genügend Nachfrage zu geben.
Ja, also der Black Pass, wie wir das nennen, das ist jetzt ja für einen ganz kleinen Kreis, das sind, glaube ich, dann 600 Leute oder sowas, 500 bis 600 Leute, die den kaufen. Und das sind dann häufig jetzt auch nicht Studenten, oder Studenten haben wir ohnehin kaum, aber auch jetzt keine Leute in ihren 20ern oder vielleicht früh 30ern, sondern es sind schon dann eher die Geschäftsführerebene, die sich dann nochmal anders vernetzen möchte, die auch sagt, okay, ich gebe das Geld aus, ich brauche da ein paar Annehmlichkeiten, will da besonders gut essen, will da meine Ruhe haben, will da networken können in Ruhe, will mich da zurückziehen können, will Sicherheit haben, dass ich das, was ich möchte, auch auf jeden Fall sehen kann. Das ist damit drin. Und das, sagen wir mal, so eine Art Preisdifferenzierung wurde uns fast schon angeraten. Wir sprachen ja gerade darüber, dass uns Kunden immer wieder Hinweise gegeben haben, was wir machen sollten. Da war es auch so, dass Leute zu mir gesagt haben, also ich fand das jetzt geil, ich würde sogar noch mehr bezahlen, wenn ich das und das haben könnte.
Ja.
Und dann haben wir, okay, dann lass uns mal dazu was anderes.
Ich bin die Tage gefragt worden, kriege ich da auch ein Selfie mit Tom Brady? Wenn du jetzt sagst 600 Leute, dann ist da wahrscheinlich ein Selfie mit Tom Brady nicht mit drin, oder? Ja, weil sonst steht er da einen halben Tag.
Ja, also es ist nicht mit drin, dass wir das versprechen können. Aber es ist zum Beispiel so, dass die Black Pass-Käufer alle die Möglichkeit bekommen, an drei, vier, fünf verschiedenen, nennen wir das Salongespräche, so heißt es bei uns, teilzunehmen. Und das ist dann so, man kann sich nicht fünfmal anmelden, aber man kann, ich glaube, wenn man einen Black Pass hat, an zweien sicher teilnehmen.
Mhm.
Und eines wird zum Beispiel sein mit halt Tom Brady.
Mhm.
So, und es zeigt sich, die Leute haben dann auch immer andere Interessen, es gehen nicht alle in das Gleiche.
Ja.
Und dann werden wahrscheinlich am Ende von den 600 dann irgendwie 60 bei Tom Brady sein.
Ja.
Und wenn jetzt da jemand dabei ist, dann kann er sagen, okay, Black Pass, okay, ich melde mich an für Tom Brady, dann kann er da hin. Und dann gibt es wahrscheinlich bei den 60 Leuten vielleicht 10 oder 15, die nachher ein Bild machen wollen. Und dann habe ich die Hoffnung, ohne es jetzt zu wissen, dass er dann da 10 oder 15 Bilder machen wird. Also, so wäre da die Logik.
Philipp?
Ja.
Für uns ist jetzt vorbei. Für dich fangen die wilden Tage an. Zwei Fragen muss man immer beantworten, wenn man hier ist. Auch die beziehe ich natürlich auf die OMR. Erstmal, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ach, ich genieße mein Leben sehr und wie es so ist und hoffe, dass ich dann wieder hier bei dir bin und wir über dann die OMR 2000.
Das kommt ja so sicher wie Weihnachten, unser Gespräch, ja?
Ich hoffe es, ja.
Und wo siehst du die OMR in 5 Jahren? Ist dann Hamburg überdacht und du hast schon auf der Mönckebergstraße dann quasi den Eingangsbereich?
Also, ja, ich glaube schon, dass wir das dann in Hamburg hoffentlich noch machen werden und vielleicht ist dann aber so, dass wir wirklich ein paar von diesen Olympia-Ideen dann im kleineren Rahmen machen dürfen, dass da ein Schiff ist, dass wir was vielleicht im St. Pauli-Stadion machen dürfen, dass wir das TCH mit bespielen, das könnte ich mir schon vorstellen.
Mein Lieber, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit all den Namen, die jetzt gefallen sind. Und es sind noch viel mehr, darf ich sagen. Und ich glaube, wir tun alle gut daran, dir einfach ein großes Dankeschön zu sagen. Denn hier bringt echt, kommt richtig Wind rein in die ganze Sache. Ganzjährig natürlich, aber in der Schanze ist ordentlich was los. Und ganz Hamburg und ich glaube, jeder Hoteldirektor liegt dir zu Füßen. Tue ich jetzt auch. Ich bin nämlich am Ende und sage Ahoi.
Vielen, vielen Dank.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.